Ich glaube sehr stark weiterhin an die Erdgeschosse in den großen Einkaufslagen. Die sind mit Sicherheit sehr begehrt. Die oberen Etagen der großen Kauf- und Modehäuser werden ihren Reiz verlieren, weil man dort nicht mehr rentabel Einzelhandel betreiben kann. Ich habe ja gesagt, wir haben zu viel Fläche, wir haben zu viel Ware, wir haben den Online-Bereich. Deswegen glaube ich, dass die oberen Etagen grundsätzlich eine neue Nutzung brauchen.
Wirtschaft Köln am Platz. Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estate Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Die Schildergasse wurde kürzlich als Europas beliebteste und belebteste Einkaufsstraße ausgezeichnet. Über 70.000 Menschen drängten sich dort an einem Tag im vergangenen September. Doch insgesamt werden Innenstädte und auch der Handel im Veedel, ob in Köln oder anderswo, von Sorgen geplagt. Was wollen die Kunden von heute wirklich? Welche Konzepte halten den Onlinehandel auf Abstand? Und welche Mieten sind heute noch für 1A oder auch 2B-Lagen angemessen? Mein heutiger Gast sucht darauf Antworten. Oliver Kerl ist seit 2017 Landtagsabgeordneter für den Kölner Süden und von der CDU-Fraktion zum Beauftragten für Handel und vitale Innenstädte ernannt. Im Podcast sagt er, wie sich die Innenstädte verändern werden und verändern müssen. Er berichtet, was Politik, Immobilieneigentümer und Händler selbst tun können, damit die Menschen auch in Zukunft gerne flanieren und shoppen. Und er berichtet von seinem eigenen Weg. Er führt selbst ein mittelständisches Modeunternehmen mit 8 Filialen in Köln und Umgebung und sagt, ein paar mehr Unternehmer könnten die Parlamente durchaus vertragen. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged und begrüße Oliver Kerl, seit 2017 für den Kölner Süden im Landtag von Nordrhein-Westfalen und in der CDU-Fraktion Beauftragter für Handel und vitale Innenstädte. Herzlich willkommen, Herr Kerl.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Herr Kerl, schön, dass Sie da sind. Eine ganze Reihe Themen, die wir durchgehen werden. Alle unsere Gäste fragen wir am Anfang nach Ihrem Lieblingsort in Köln.
Ja, also muss ich sagen, natürlich gibt es zwei. Ja. Das erste ist das Rheinenergiestadion.
Das hat man schon häufiger tatsächlich.
Als Hardcore-Fan des 1. FC Köln bin ich da seit über 40 Jahren bei Heimspielen. Früher hieß das noch anders. Müngersdorfer Stadion, früher Radrennbahn, aber das Rheinenergiestadion O15 ist mein Block und da bin ich besonders gerne. Und im Kölner Süden, am liebsten auf dem Maternusplatz, das ist sozusagen die Herzschlagkammer des Kölner Südens, behaupte ich.
Ja, und auf der anderen Seite, welchen Ort in Köln sehen Sie, wo es durchaus Verbesserungsbedarf gibt?
Also als Kölner muss man ehrlich sein, da gibt es einige. Ich denke, dass sich viele der Themen, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden, sich am Neumarkt kumulieren. Ja. Und das ist auch ein Platz, wo ich denke, dass wir vielleicht auch den größten Verbesserungs- und Optimierungsbedarf haben.
Ja.
Das betrifft sowohl das Thema Aufenthaltsqualität, das betrifft das Thema Verkehr, aber vor allem auch Sicherheit und Ordnung, Sauberkeit.
Ja,
also der Neumarkt wäre es.
Der Neumarkt, alles klar. Wunderbar. Dann lassen Sie uns ein bisschen einmal verstehen, wie Sie letztendlich auch in die Politik gekommen sind. Ich glaube tatsächlich ja geboren in Köln, Kölner Bildungskarriere auch mit BWL an der Universität zu Köln. Was hat dann dazu geführt, dass Sie, ich glaube, in der Textilbranche erstmal beruflich Ihre Heimat gefunden haben?
Ja, also erstmal bin ich wirklich ein Urkölner, sozusagen geboren, aufgewachsen im Kölner Norden, in der Innenstadt groß geworden, mit Schule, FEG und Universität Köln, genau richtig Kölner Bildungskarriere. Und dann hat es mich beruflich schon sehr weit rausgetragen, habe sehr viel in Türkei und China, wir haben Textilimporte gemacht und bin aber immer wieder halt nach Köln zurückgekommen. Meine Kinder sind da aufgewachsen. Ja. Und 2016 kam dann eine Frage an mich heran, ob ich mir vorstellen könnte, in der Landespolitik tätig werden zu wollen.
Und wer fragt einen sowas?
Ja, das sind dann Menschen aus der CDU, die sagen, hör mal, hier ist ein Wahlkreis, wo es vielleicht eine Idee sein könnte, dass jemand, der sozusagen so ein Kaufmann ist hier aus dem Kölner Süden, der gut verankert ist, der so einen Wahlkreis wie den Kölner Süden gut vertreten könnte.
Ja.
Und das habe ich mir dann überlegt mit meiner Frau und meinen Kindern und die haben gesagt, mach es, mach es.
Ja, ja. Was war der Reiz dann tatsächlich nochmal diesen Wechsel ja auch anzustreben zumindest?
Ja, da muss man natürlich viele Dinge überlegen. Erstmal, dass die Familie mitmacht, dass man die Firma gleichzeitig organisiert bekommt. Die Mitarbeiter verlassen sich ja auch auf einen. Ich habe 8 Geschäfte, über 40 Mitarbeiter. Das muss man schon zusammenbekommen.
Ja.
Aber der Ansporn und der Impuls war schon, dass ich immer ein sehr politisch denkender Mensch war und dass mich Politik immer extrem interessiert hat. Und das sah ich dann sozusagen als ein Zeichen, dass man das jetzt mal probieren sollte.
Und Sie haben gesagt, die Anfrage kam auch aus der CDU, aber das war dann auch für Sie jetzt keine Überraschung.
Ja, also dass ich eher als Mittelständler auch eher ticke wie CDU, möglicherweise auch FDP, das liegt so ein bisschen auf der Hand, aber in dem Falle passte wirklich da alles gut zusammen.
Und es war, glaube ich, ja dann eine Blitzkarriere auch sozusagen parteipolitisch. Also 2016 eingetreten, 2017 dann die Landtagswahl, wo Sie den Wahlkreis Köln 1, Kölner Süden, so alles ab Altstadt Süd, glaube ich, auch gewonnen haben. Wie waren die ersten Eindrücke? Wie war der Wechsel tatsächlich aus dem Unternehmertum in die Politik?
Ja, also das ist natürlich schon nochmal eine ganz eigene Welt. Mit ein paar Dingen habe ich gerechnet, mit anderen nicht unbedingt, aber es ist ja klar, dass ein Teil der Menschen dann sagt, Quereinsteiger sind super, ja, das hilft uns, befruchtet uns, das andere, das jetzt nicht ganz so toll finden, muss man natürlich auch mit leben, mit umgehen, aber die Funktionsmechanismen von großen Parteien und vom politischen Apparat, das musste man schon in einem Crashkurs dann auch ein bisschen lernen und verstehen.
Ja, erinnern Sie sich dann noch an Momente, wo Sie kurz mal schlucken mussten vielleicht auch?
Ja, sicher. Die hören auch nicht auf. Das ist natürlich in der Privatwirtschaft nicht zum Teil auch immer ganz anders. Ja? Mhm. Es gibt Konkurrenzdenken, es gibt auch Menschen, die dann nicht so einverstanden sind mit den Dingen. Man muss das ja auch verstehen, wie Kommunikation in den Parteiapparat hinein funktioniert, wie man sozusagen auch so mit dem ganzen Ungeschliffen, was man so als Unternehmer so alles sagen kann, was man in der Politik sich vielleicht mal eine Sekunde länger überlegen muss. Mhm. Und ich versuche mir beides zu behalten. Einerseits vernünftig, auch diplomatisch mit den Menschen umzugehen und gleichzeitig auch immer eine klare Haltung zu behalten und eine klare Meinung, einen klaren Blick auf die Dinge. Mhm. Also jeden Tag lernend, aber wovon man überzeugt ist, dabei sollte man auch bleiben. Und das ja, da könnte es vielleicht noch ein paar Leute mehr in der Politik geben, die so denken und handeln.
Ja, jetzt kommen wir gleich auf ein Thema, was Sie sozusagen aus dem Unternehmertum auch in die Politik gebracht haben. Ich hatte aber nochmal geguckt, unter anderem sitzen Sie jetzt auch im Rechtsausschuss, in der Vollzugskommission, also auch mit Blick auf die JVAs im Land. Das ist ja wahrscheinlich ein Thema, wo Sie wahrscheinlich als Unternehmer vorher weniger mit zu tun hatten. Wie ist das überhaupt, sich in diese Themen dann einzuarbeiten?
Ja, also sprechen Sie genau den Punkt an, wo ich möglicherweise am weitesten von entfernt war. Umso spannender ist das Thema. Mhm. Und auch hier geht es ja auch um Rechtsstaat, es geht auch um Gerechtigkeit. Wie kann man eben dann letztendlich den Rechtsstaat auch vollziehen?
Ja.
Deswegen ja auch Vollzug. Ich bin seit knapp 3 Jahren Sprecher in einem Untersuchungsausschuss, wo wir über sehr, sehr viele Themen sprechen, wo man auch überlegt, wie man Dinge verbessern kann. Wir haben einen riesen Sanierungsstau in den JVAs in Nordrhein-Westfalen, in ganz Deutschland. Und von daher kommt man dann auch mit gesundem Menschenverstand relativ schnell sozusagen in das Zentrum der Herausforderungen und Probleme. Am Ende glaube ich, wenn wir Gerechtigkeit wollen und einen sich vollziehenden Rechtsstaat, dann müssen wir da auch wieder stärker investieren. Da brauchen wir auch Personal. Aber das Problem, wir haben zwar Geld fürs Personal, aber finden nicht immer die richtigen Leute. Und die Gefängnisse sind auch in einem erbarmungswürdigen Zustand zum Teil. Ja. Mhm. Und dann muss man schon überlegen, dass man auch vielleicht neue Wege findet, wie man an der Stelle arbeiten kann. Bin da auch im Beirat hier in der JVA in Köln, also auch da nochmal ganz konkret dran. Wie gesagt, gesunder Menschenverstand ersetzt dann an der Stelle dann den abgeschlossenen Juraabschluss. Den kann ich nicht vorweisen.
Ja, also Sie hatten es schon angesprochen, dass man als Unternehmer ja durchaus manchmal Exot ist in der Politik. Ich war mal drüber geflogen, 199 Abgeordnete im Kölner Landtag. Ich glaube, ich habe so bei so 10, 15 vielleicht einen unternehmerischen Hintergrund gefunden. Ist das ein Problem?
Ja, was heißt Problem? Also ich glaube, dass es für alle Fraktionen und Parteien und dann auch für das Parlament sinnvoll ist, dass man aus allen Bereichen Funktions- und Mandatsträger findet. Und wir kennen ja viele aus dem öffentlichen Dienst, auch viele Anwälte, aber den einen oder anderen aus dem Mittelstand mehr könnten wir schon noch gebrauchen, um ein bisschen auch die Probleme und die Herausforderungen des Mittelstands noch stärker und besser zu verstehen und, und zu erkennen. Und das haben wir natürlich gerade in der Corona-Politik gesehen. Da haben wir ja doch gewissen Branchen sehr, sehr viel aufgelastet an Bürde. Und ja, da sieht man auch, ja, da geht es dann auch um die Abwägung von Gesundheitsschutz und Interessen des Mittelstands. Aber grundsätzlich, ein paar mehr Mittelständler könnten ruhig in die Parlamente.
Ja. Und Sie würden jetzt sozusagen nach den ersten Jahren auch durchaus Werbung dafür machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich ziehe ein wirklich positives Fazit nach 5 Jahren. Ich kandidiere ja erneut, von daher hoffe ich nicht, dass das jetzt zu Ende ist. Aber ich würde da auf jeden Fall dazu raten. In der Generation unserer Eltern war das üblicher, dass Menschen aus der Wirtschaft auch parallel in Parlamenten sitzen. Das ist heute ein riesiger Zeitaufwand. Klar, wir müssen ja alles lesen und verstehen, um mitreden zu können. Aber grundsätzlich würde ich mir das schon noch ein bisschen mehr wünschen, dass sich auch Leute engagieren aus der Wirtschaft, die dann auch in die Parlamente gehen.
Wie gelingt das auch ganz konkret, tatsächlich eben Geschäftsführer eines Unternehmens zu sein und in der Politik zu sein? Also wie haben Sie sich in den letzten Jahren organisiert? Ja, auch in der Phase, wo Sie zum Teil wahrscheinlich selbst von Einschränkungen betroffen waren.
Ja, also die Frage der Organisation ist sicher das Wichtigste, des Zeitmanagements. Wir haben auch tolle Mitarbeiter im Team. Das ist natürlich eine große Hilfe, weil ich ja nicht alles sozusagen selber lesen kann. Also dafür auch immer großen Dank an mein Team, sowohl in Düsseldorf wie in Köln. Aber es ist auch hier natürlich mit den digitalen Telefonen und iPads und so weiter schon möglich. Aber es ist auch... Ja, es ist 24/7, ganz klar. Wenn man 2 echte Fulltime-Jobs hat, muss man das irgendwie gut organisieren und man muss trotzdem sowohl seinen Mitarbeitern wie auch seinen Wählern gleichzeitig gerecht werden.
Okay. Wir hatten es euch das ganz am Anfang schon gesagt, Sie sind eben auch ausgestattet als mit dem Titel sozusagen Beauftragter der CDU-Fraktion für Handel und vitale Innenstädte. Ich hatte es zumindest mal einmal gegoogelt und es ist, glaube ich, nicht mehr gefunden woanders. Wie ist es sozusagen zu diesem Titel gekommen und was steckt da letztendlich auch hinter?
Ja, also einer meiner Hauptaufgaben im Landtag ist ja die Arbeit im Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung. Und alleine diese Beschreibung zeigt schon so ein bisschen, was gerade vor dem Hintergrund der Energie- und Klimawende, was uns bevorsteht, ist das ein Riesenfeld. Und dann haben wir eben jemanden, der ist besonderer Fachmann für Energiefragen. Einer, der macht sich besonders beim Thema Landesplanung, ein anderer bei Handwerk. Mhm. Und dann ist das Thema Handel und Innenstädte, glaube ich, auch so überragend, gerade in Nordrhein-Westfalen mit so vielen Städten, dass wir gesagt haben in der Fraktion, wir brauchen dafür auch einen eigenen Sprecher.
Okay, dann lassen Sie uns mal in die Bestandsaufnahme vielleicht erstmal gehen, natürlich gerne mit Blick auch auf Köln. Wie steht es um die Innenstadt? Köln ja gerne immer noch als Einkaufsstadt, positioniert sich immer noch gerne als Einkaufsstadt. Wie guckt der Beauftragte da drauf?
Ja, also ich würde es vielleicht dann einmal ganz kurz auf NRW ziehen. Wir haben sehr viele Großstädte, wir haben Mittelstädte, wir haben Oberzentren, wir haben kleinere Städte, aber eine solche Dichte an Städten und damit auch an Handelsfläche, die in den letzten 50 Jahren geschaffen worden ist, wie in Nordrhein-Westfalen, gibt es nirgendwo anders, insbesondere nicht in Deutschland. Das ist schon eine Kumulation und am Ende ist die Problembeschreibung, wir haben in den letzten Jahrzehnten zu viel Handelsfläche geschaffen, zu viel Handelsfläche genehmigt, auch dann auf der grünen Wiese, zu viele Einkaufscenter. Und da wussten ja alle noch nicht, dass der große Kanal online noch oben drauf kommt. Ja. Da ist ja nochmal unglaublich viel Fläche und Ware auf die Konsumenten trifft da zusammen. Und das führt am Ende eben zu einem enormen Überangebot. Mhm. Und das ist letztendlich für mich die Hauptursache auch für die wachsenden Leerstände in den Städten. Und dann muss man die Städte sehr, sehr unterschiedlich betrachten. Von ihrer Problemlage, von ihrem Einzugsgebiet, von ihrer Kaufkraft. Und dann braucht auch jede Stadt erstmal eine eigene Analyse und Bestandsaufnahme. Mhm. So, für Köln ist es ja so, wir haben hier eine große, starke Innenstadt. Es ist auf jeden Fall mit Schildergasse, Hohe Straße waren immer die mit frequenzstärksten Fußgängerzonen deutschlandweit. Wir waren immer sehr stark im consumigen Bereich unterwegs mit sehr großen Flächen von Kaufhof C&A, P&C und wie sie alle heißen, H&M. Und wir sehen inzwischen, dass auch deren Einzelflächen zu groß sind. Und das macht eben diesen enormen, löst diesen Handlungsdruck aus, der jetzt da ist. Und dann haben wir in Köln eben die ganzen Stadtbezirke, die sogenannten Veedel, die für sich genommen zum Teil wie eine Kleinstadt wirken. Und also wenn du Lindenthal, das Bruttosozialprodukt von Lindenthal nimmst, ist das wahrscheinlich einer der 20 kaufkraftstärksten Städte NRWs. Und die haben dann wieder ihre eigenen Themen, Verkehr etc. Ja. Und vor diesem Hintergrund, man muss ja erstmal die Lage analysieren, versuchen wir dann Instrumente zu finden oder den Städten zu helfen, was zu tun ist.
Lassen Sie uns dann gerne mal quasi in diese Konzepte reingucken. Wie kann eine Antwort aussehen oder wie muss sie vielleicht auch aussehen?
Ja, das sind eben auch viele Antworten auf einen Schlag. Ich glaube sehr stark weiterhin an die Erdgeschosse in den großen Einkaufslagen. Die sind mit Sicherheit sehr begehrt. Die oberen Etagen der großen Kauf- und Modehäuser werden ihren Reiz verlieren, weil man dort nicht mehr rentabel Einzelhandel betreiben kann. Ich habe ja gesagt, wir haben zu viel Fläche, wir haben zu viel Ware, wir haben den Online-Bereich. Und deswegen glaube ich, dass die oberen Etagen grundsätzlich eine neue Nutzung brauchen. Ja. Dafür kann die Landespolitik einige Instrumente liefern, Stichwort Nutzungsänderung. Da kann man Wohnen draus machen, da kann man Büroflächen draus machen, da kann man Seniorenwohnen draus machen, da kann man Flächen für Handwerker, Logistik und so weiter schaffen, für Start-Upper. Und grundsätzlich brauchen wir eben ein neues Denken, wie viel Handelsfläche kann eine Stadt oder ein Stadtbezirk oder eine Kleinstadt verkraften. Und mit diesem Gedankenprozess muss die Stadt und der jeweilige Wirtschaftsförderer rangehen und muss mit den Immobilieneigentümern, mit den Händlern und den potenziellen Neumietern und möglicherweise auch den Maklern ein Konzept für eine Stadt entwickeln. Ja. Wie viel Handelsfläche braucht man noch, wie viel Gastronomiefläche? Und dann muss man sicher an vielen Einkaufsstraßen in Nordrhein-Westfalen muss man die kleiner machen und konzentrieren, die Fläche, damit sie wieder attraktiv werden.
Wie schlägt sich Köln auf diesem Weg?
Ja, die Köln Business ist da sehr optimistisch, hat gesagt, wir haben gar nicht so viel Leerstand. Es gibt immer wieder neue Interessenten, die auch nach Köln wollen. Das stimmt, das ist eine Metropole, wo auch viele Handelsformate neu ausprobiert werden, weil das hier ein interessanter Markt ist. Aber grundsätzlich ist ja die Frage auf mittlere Sicht, zu welchem Preis wollen die dann auch dauerhaft auf so einer Handelsfläche? Wenn der Händler kein Geld verdient, wird am Ende der Immobilieneigentümer auch nicht glücklich sein. Und diese beiden Marktpartner müssen deutlich noch aufeinander zugehen, weil die Mieten für Ladenlokale, vor allem für die großen Ladenlokale, ist meines Erachtens zu hoch.
Okay, das wäre nochmal die Frage. Also das heißt da durchaus auch nochmal sozusagen die Eigentümer letztendlich in der Verantwortung.
Ja, das ist möglicherweise auch eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Die Eigentümer handeln da sehr unterschiedlich, also haben auch sehr unterschiedliche Ansätze, wie sie die Zukunft gestalten wollen. Es ist aber am Ende auch für die Eigentümer selber eine Renditefrage. Mhm. Also ein Leerstand auf Dauer rechnet sich nicht. Der rechnet sich vielleicht kurzfristig, weil man das steuerlich absetzen kann, aber langfristig müssen sich die Mieten sozusagen, müssen die Marktpartner aufeinander zugehen. Ja. Und was wir jetzt versuchen als Politik, um kurzfristig zu helfen, ist eben, dass wir Leerstände subventionieren, mehr oder weniger, von Landesseite und den Kommunen Geld geben, dass die Kommunen, also eine Stadt, sozusagen einen Eigentümer und Mieter zusammenbringt mit einer Mieteinigung.
Ja.
Und da haben wir ein Sofortprogramm gemacht, immerhin von 110 Millionen, das ist für ein Land relativ viel Geld. Und da haben wir auch schon sehr schöne Ergebnisse, eine große Kaufhofimmobilie in der Mittelstadt, die schlägt ein großes Loch in das Gemeinwesen, in die Lebendigkeit der Stadt. Und wenn wir dann sagen, okay, wir bringen hier die Partner zusammen und helfen bei der Miete, dann ist das für 2-3 Jahre sozusagen ein Übergangsszenario. Und dann auf Dauer müssen die Marktpartner wieder das eigenständig regeln. Aber das sind so Programme, wo auch Politik sehr konkret helfen kann.
Was sozusagen, das ist ja so ein bisschen die Suche nach dem Heiligen Gral. Welche Konzepte kann es auch in Zukunft geben in der Innenstadt? Was haben Sie da gesehen? Also wo wird quasi subventioniert und vielleicht auch erfolgreich neue Ideen dadurch reingebracht?
Ja, haben wir gesehen, ob es in Essen oder Lippstadt ist. Das sind jetzt so zwei Beispiele, die mir sofort einfallen, wo es es geht ja darum, dass die Menschen Interesse haben, in eine Stadt zu gehen. Und ich glaube ganz fest daran, dass die Treffpunkte suchen, dass sie ein soziales Leben suchen. Der Online-Kauf ist inzwischen ein sehr wichtiger Bestandteil der Bedarfsdeckung, das ist gar keine Frage, und der wird auch nicht weggehen und verschwinden, aber man geht in die Stadt oder in den Stadtteil, weil man was erleben will, weil man eben in die Gastronomie will, man will einen Kaffee trinken, man will seine Freunde treffen. Wenn wir Sortimente finden, die das sozusagen mitgestalten lassen können, also wenn Sie sagen, wir haben einen Kaffee mit einem Start-up dabei, da ist Kunst, Kultur dabei, einfach in dass es interessant ist, dorthin zu gehen. Dann, glaube ich, erreichen wir was. Und die oberen Etagen von großen Handelsimmobilien hatte ich eben skizziert, die werden eine andere Nutzung brauchen, also ganz klar.
Könnte passieren, dass auf der Schildergasse bald wieder deutlich mehr Menschen wohnen irgendwann.
Ganz genau. Und ich halte das auch eigentlich für richtig und wichtig, dass wir die Städte auch mit Menschen beleben, ja, welchen Alters auch immer. Und dann kommt von unserer Landesregierung einfach auch eine Konzeption dazu, dass wir versuchen, auch die großen Supermarktketten wieder in die Städte reinzubringen, dass die nicht nur auf der grünen Wiese agieren, sondern dass sie eben auch in die Stadt reingehen, wo die Menschen dann sind. Und das sorgt einfach für Belebung und Frequenz, und dafür müssen wir unsere auch politischen Konzepte, Einzelhandelskonzept auch ein bisschen anpassen.
Welche Rolle hat dabei haben jetzt die bald 2 Jahre der Corona-Pandemie nochmal gespielt, um solche Entwicklungen aufzuzeigen oder zu katalysieren?
Ja, Brandbeschleuniger, ganz klar. Also der Strukturwandel war immer da und der ist jetzt nochmal massiv verschärft worden, ist gar keine Frage. Früher haben wir das an der Universität Grenzanbieter genannt, die also wirklich mit kleinen Gewinnen überhaupt nur gearbeitet haben, werden auch vom Markt verschwinden, das muss man knallhart sagen. Und die großen Ketten werden ihre Filialnetze auch nochmal genau sich anschauen, wo sich das lohnt und wo nicht. Von daher ganz klar ein Brandbeschleuniger, aber das hilft ja auch manchmal. Vielleicht ist auch der Handlungsdruck dann in den Städten und Gemeinden größer, bei den Eigentümern größer, und ich bin fest davon überzeugt, dass es wieder neue Konzepte geben wird, an die wir zum Teil heute noch nicht denken, wo sich stationärer Handel wieder mehr lohnt als reiner Onlinehandel.
Okay. Welche Rolle spielt dabei auch so das Thema Mobilität noch? Da wird ja auch mal wieder diskutiert, wie viel Autoverkehr oder ähnliches in der Innenstadt oder in Shoppinglagen zugelassen werden soll? Wie ist da Ihr Blick?
Ja, absolut. Also es gibt ja so viele Studien und Gutachten zum Thema Einzelhandel, und das Thema Verkehr und Mobilität ist fast immer an 1 oder 2 bei den Befragungen der Kunden. Und das zeigt uns, dass wir auch in keiner Stadt mit der Axt durchgehen können, und es gilt nicht eine Weisheit für alle Städte. Jede Stadt braucht da auch ein eigenes Konzept. Und es ist sicher so, dass auch ein funktionierender Einzelhandel Erreichbarkeit braucht. Und die Menschen haben nun mal auch ein Auto, und und viele Leute, gerade kaufkraftstarke Menschen, sind auf das Auto angewiesen, aber die wollen ungern darauf verzichten. Und da kluge Konzepte zu entwickeln, dass man sagt, man kann zwar irgendwo an den Rand der Innenstadt, und die Innenstädte werden sich neu entwickeln, das ist klar. Der öffentliche Raum wird grundsätzlich ein bisschen neu aufgeteilt. Ja. Man kann nicht mehr vor jeden Laden mit dem Auto vorfahren. Aber es gibt ja auch politische Mitbewerber, die dem Auto an der Stelle sozusagen auch das ganz weit wegschieben wollen. Den sage ich auch, damit legt ihr wirklich die Axt an, möglicherweise auch an die Funktionsfähigkeit vom Einzelhandel.
Okay, und jetzt haben wir sozusagen über die Innenstadt gesprochen und natürlich auch die verschiedenen Herausforderungen. Jetzt haben Sie ja auch schon die Kölner Veedel angesprochen, die zum Teil ja sehr stolz sind auch auf ihren Charakter, sei es in Lindenthal, sei es in Nippes, sei es in Rodenkirchen. Welche Chance haben die? Weil auch da war in den letzten Jahren ja gerade, oder jetzt gerade nochmal in den letzten 1,5 Jahren zu sehen, dass manche Ladeninhaber entweder keine Nachfolge mehr gefunden haben oder sich auch da das wirtschaftlich einfach nicht mehr rentierte.
Ja, auch da gibt es natürlich nicht nur die eine Antwort. Es ist hochinteressant, dass die Stadtteillagen aus den jeweiligen Corona-Lockdowns eigentlich viel besser rausgekommen sind als die Innenstädte, weil die Leute gerne dann vor Ort einkaufen, weil sie nicht den Weg in die Innenstadt mit möglicherweise zu großen Ansammlungen haben wollten, wenn denn die Sortimente und die Konzepte gut sind. Und das war sehr spannend zu sehen. Das ist auch belegbar anhand von Statistik und von Umsatzzahlen. Also die Stadtteile haben eine Riesenchance, weil sie eben für die Menschen sowas Persönliches sind und wo eben vielleicht auch die Sozialkontakte noch gewünschter sind, als wenn man jetzt in die Innenstadt fährt. Auf der anderen Seite haben Sie vollkommen recht, der inhabergeführte Handel findet ganz schwer Nachfolger. Also die berühmte Damenboutique, die von einer 75-Jährigen geführt wird, irgendwann, wenn dann die Kinder oder kein Nachfolger da ist, dann wird dieses Format verschwinden. Ja, und es wird hoffentlich dann andere Formate geben. Wie gesagt, ich glaube gerade in diesen Lagen an den Erfolg und auch an die Möglichkeiten, weil eben in den Außenbezirken die Mieten andere sind. Und du machst zum Teil sehr, sehr gute Umsätze dort. Jeder in Ehrenfeld und Sülz funktionieren andere Sortimente als auf der Dürener Straße, das ist klar. Und Deutz und Kalk sind wieder anders als Rodenkirchen, aber grundsätzlich findet man mit Sicherheit spannenden Besatz für diese Stadtteile, weil ich glaube, die Menschen, die Stadt wächst ja als Ganzes und dann eben auch diese Stadtteile, die haben eine große Chance, wenn sie auf die Kunden und auf die Menschen gut passgenaue Sortimentskonzepte
machen. Und glauben Sie, es gibt auch eine neue Generation von Einzelhändlern, die das machen wollen?
Ja, natürlich. Also die ganze Startup-Szene, also wenn Sie jetzt in der Südstadt schauen oder Ehrenfeld oder wie auch immer, mit Fahrradläden, mit dem ganzen Bereich der Nachhaltigkeit, das gilt bei Textil, aber eben auch bei Lebensmitteln, bei Kaffee. Also da ist so viel Bewegung in Sülz, was es da für Ideen gibt. Also total, das ist eine neue Generation und die haben die Sortimente, die dann eben auch auf Zielgruppen passen.
Wir haben jetzt so ein bisschen über die abstrakten Konzepte ja auch gesprochen. Lassen Sie uns nochmal so ein bisschen auch auf die großen Ideen vielleicht gucken. Ist auch so ein bisschen die Frage, welche Leuchtturmvorhaben man mal irgendwie braucht. Eins, was jetzt aktuell mal vorgestellt wurde, war, glaube ich, die Überdachung der Hohenstraße. Was?
Genau, Sie dürfen ja die Hohe Straße nicht deklinieren.
Das ist wie beim Alter Markt.
Genau, das ist der Spaß beiseite. Ja, ich finde das spannend, solche Konzepte, weil es ja sozusagen dann für die Allwetterfähigkeit möglicherweise hilft. Das ist dann sozusagen eine Einkaufsstraße unter einem Glasdach. Das kann funktionieren. Also solche Dinge sollte man durchspielen, wenn es dafür Investoren gibt. Herzlich gerne. Die Hohe Straße kann an der Stelle nur Attraktivität gewinnen. Wir haben dann andere Konzepte, wie so ein Startup aus Köln, Blank, die sind in den alten Esprit-Laden gegangen. Die nehmen eben mehrere Konzessionsflächen mit 10 verschiedenen Anbietern, machen so Shop-in-Shops. Und das ist schon hochspannend. Aber es wird, wenn man die internationalen, die globalen Trends sieht, gerade im Bereich Sport, Nachhaltigkeit, auch LGBTQ-Themen, also wo mehrgeschlechtliche Themen auch sozusagen in Retail-Formate umgewandelt werden, gibt es hochspannende Gaming, also hochspannende Retail-Formate aus den USA, aus Asien, die mit Sicherheit auch hier in Köln oder in NRW verprobt werden.
Also da glauben Sie auch weiterhin an die Strahlkraft Kölns, dass eben vielleicht manche Konzepte hier ausprobiert werden?
Ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen in Köln einiges ändern. Mhm. Und ich habe ja ganz am Anfang was zum Neumarkt gesagt, dass Thema, dass die Menschen gerne in die Innenstadt kommen, hängt eben auch davon ab, ob es für sie sicher ist, ob es für sie schön ist, dahin zu kommen, ob es sauber ist, ob es ordentlich ist, ob es da sichtbare Kriminalität gibt, ja oder nein. Und je mehr die Menschen gerne in die Innenstadt gehen, umso stärker ist so ein Standort wie Köln immer zu bewerten. Mhm. Was mich halt ärgert, dass eben viele Kölner inzwischen lieber nach Düsseldorf fahren, weil sie dort ein schöneres Einkaufserlebnis empfinden als möglicherweise in Köln. Und deswegen haben wir hier noch was zu tun. Aber auch wir werden ja auf Dauer eine Art hybride Handelsformate haben. Also online wird weiterhin stärker werden, immer schlauer werden mit ihren Algorithmen, wie sie sich auf Kunden einstellen können. Und gleichzeitig hast du eben in den stationären Handelsgeschäften die Möglichkeit, Ware anzufassen, dich zu unterhalten und nochmal anders mit dem Produkt in Berührung zu kommen. Also beide Kanäle zusammen sind notwendig, um auf Dauer modern und erfolgreich Einzelhandel zu betreiben.
Ja. Und den ersten Teil Ihrer Antwort, was muss da Köln konkret angehen, um Neumarkt und drumherum vielleicht attraktiver zu machen?
Ja, ich wage eine politische Aussage, dafür bin ich ja da und wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Null-Toleranz-Strategie eingeführt mit Herbert Reul, die nicht nur schon die ersten Erfolge zeitigt, sondern die von der Bevölkerung auch hochgeschätzt wird. Man sagt, dass wir unsere Polizei und alle unsere Ordnungskräfte dafür einsetzen, dass wir gewissen Kräften in diesem Land nicht mehr ihre Geschäfte ermöglichen. Ja, dass wir die mit immer weiteren Nadelstichen, dass wir die Clans und die Kriminellen so lange nerven, bis sie aufgeben, aufhören, woanders hingehen. So, ganz einfach gesprochen. Und das wünsche ich mir auch für Köln.
Und auch für den Kölner Neumarkt dann in dem Fall.
Das, da ich das ja eben als Symbolpunkt genannt habe, es gibt auch andere Punkte in Köln, wo wir stärker agieren müssen. Wir müssen koordiniert vorgehen und ich will damit ganz klar sagen, jedem Drogenabhängigen, das sind ja wirklich oft arme Schweine, ja, dem müssen wir helfen, da müssen wir Angebote machen, das ist gar keine Frage. Aber wir müssen auch die Kriminalität wirklich mit Null-Toleranz begegnen und sie, glaube ich, dann auch besiegen. Und das geht nur mit den Ordnungskräften, Gesundheitsamt, Polizei zusammen.
Okay. Ich würde noch einmal gerne den Sprung quasi in die Stadtteile tatsächlich machen und vor allem natürlich nochmal tiefer in Ihren Wahlkreis hinein. Bei der Vorbereitung war mir auch noch aufgefallen, dass Sie selbst ja auch durchaus hier und da mit Visionen um die Ecke gekommen sind für Köln. Eine war, glaube ich, die Großmarkthalle in der irgendwann dann entstehenden Parkstadt Süd. Was steckt dahinter? Also was glauben Sie, kann da geschaffen werden?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass das die Aufgabe von Politik ist. Wir haben den politischen Alltag. Wir müssen die Dinge in kleinen Schritten versuchen zu lösen. Das machen wir in der täglichen Ausschussarbeit. Wir bereiten Dinge vor. Wir arbeiten Regierungsprogramme ab, ob auf Stadt- oder Landesebene. Das ist ja das eine. Das ist auch vollkommen richtig. Aber wir brauchen ja auch mal die Idee, wo Köln in 10 Jahren steht. Und ich sag mal, so eine Großmarkthalle für alle, habe ich sie genannt, ist, glaube ich, in europäischen Großstädten absolut ein Erfolgsmodell. Ja. Die Leute lieben frische Produkte, die Leute lieben es, das habe ich ja eben auch bei den anderen Themen des Handels gesagt, die lieben Aufenthaltsqualität, die lieben es, zusammen zu sein, ein Glas Wein oder ein Espresso zu trinken. Und die Halle eignet sich natürlich optimal, weil das ist ein Stadtentwicklungsgebiet, die Parkstadt Süd, zwischen der Südstadt und Baintal. Also in einer optimalen Lage, super angebunden und von daher würde sich die anbieten. Die ist ja denkmalgeschützt, das heißt, die darf auch nicht abgerissen werden. Wir haben jetzt von den Bauproblemen oder von den Substanzproblemen gelesen. Die muss man natürlich dabei auch beheben, aber das ist für mich etwas, wo Politik für zuständig ist, dass man eine Vision entwickelt, wie Köln in 5 oder 10 Jahren aussehen kann.
Wie war da das Feedback?
Sensationell.
Okay, das heißt, es kommt?
Also ich halte das für eine absolut realistische Option. Ich habe ja noch mal eine andere Vision entworfen von einer der Rodenkirchner Autobahnbrücke.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Ja.
Genau.
Also da geht es darum, die Rodenkirchner Brücke als Parklandschaft zu machen.
Die Problembeschreibung ist da die gleiche. Das wird kommen. Es soll, die muss neu gebaut werden oder umgebaut werden, weil sie eben auch baufällig ist, die Brücke. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wäre eigentlich besser, man macht den Autobahnverkehr unter den Rhein und hat dann oben einen tollen Hotspot. Da gebe ich allerdings zu, das ist schon ferne Zukunftsmusik, weil die Autobahn GmbH, die dafür zuständig ist, von so einer Tunnellösung nicht so ganz begeistert ist. Das ist auch sehr, sehr kompliziert, sehr teuer und geht in den Grüngürtel rein. Also, aber so eine Halle in Raderberg, das, wenn der politische Wille da ist, das sollten wir tun.
Ja. Jetzt haben Sie gerade den Blick nach vorne, die 5 bis 10 Jahre nach vorne geworfen. Wie sehen Sie die denn für sich selbst?
Ja, also man sollte also nicht wie Gerhard Schröder irgendwo rütteln und da will ich rein. Mhm. Ja, aber ganz klar ist, dass mir die Entwicklung der Stadt Köln sehr am Herzen liegt. Mhm. Und wir haben jetzt eine wichtige Landtagswahl vor der Brust. Und danach werden wir uns, glaube ich, alle anschauen, wie wir auch für die Stadt Köln noch Dinge hier verbessern können, dass wir eine große Bewegung hinbekommen, wie wir die Stadt nach vorne bringen können.
Okay. Wenn wir jetzt auf die fast vollendete Legislaturperiode zurückblicken, was ist ein Punkt, wo Sie sagen, da sind Sie stolz drauf, das geschafft zu haben?
Also man ist wirklich immer nur ein Teil von einem großen Ganzen. Ja, ja? Also das ist keine Ego-Show und ich bin ja nun kein Minister oder noch bin ich ja sozusagen ein ganz normaler Parlamentarier. Was ich toll finde, ist, dass wir mit der FDP über 5 Jahre lang eine Idee für Nordrhein-Westfalen umgesetzt haben. Wir haben echt schon viel erreicht und noch eine Menge vor. Und dass das so gut geklappt hat, da bin ich ein bisschen stolz darauf, dabei gewesen zu sein. Und das betrifft innere Sicherheit, Bildung, Hochschulen, Start-up-Szene, Wirtschaftsentlastung, Bürokratieentlastung. Also viele Dinge. Und ja, darauf kann man auch ein bisschen stolz sein. Ich glaube, die letzten 5 Jahre waren gut für NRW.
Ja, und wo wären Sie gerne ein Stück weiter gekommen?
Ja, Thema Digitalisierung ist ja klar. Also ich meine, wir haben im ersten Lockdown gesehen, dass das in den Schulen sehr, sehr noch holprig anfing. Mhm. Das kannst du auch nicht sozusagen per Ordre de Mufti gleich allen. Wir haben gesehen, wo es super engagierte Direktoren und Lehrer gab, hat es besser geklappt. Aber ich denke, bei Digitalisierung müssen wir einfach mehr Tempo machen und schneller planen und genehmigen. Das sind die beiden großen Dinge, die ein bisschen trocken klingen, aber die das Leben schneller besser machen würden.
Ja. Vielleicht abschließend noch, wir sprechen jetzt knapp 4 Monate, glaube ich, vor der Landtagswahl. Kölner Süden, traditionell natürlich ein sehr, sehr stark gewesen, lange zumindest, auch was die CDU angeht. Jetzt bei der Bundestagswahl ja ein Überraschungserfolg der Grünen gewesen tatsächlich. Mit welcher Perspektive gehen Sie in die nächsten Wochen?
Natürlich Optimist. Also als FC-Fan ist man immer Optimist. Ich sehe aber auch wirklich realistische Chancen, den Wahlkreis wieder zu gewinnen. Der Bundestagswahlkampf ist ja auch sehr, sehr problematisch gelaufen. Deswegen würde ich das jetzt nicht sofort 1:1 übersetzen. Wir haben hier aus meiner Sicht eine gute Landespolitik gemacht und dafür bestätigt zu werden. Und ich glaube auch, dass ich vor Ort relativ engagiert wahrgenommen werde, glaube ich, dass wir gute Chancen haben, den Wahlkreis zu ziehen.
Wunderbar. Herr Kerl, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch bei Wirtschaft Köln Unplugged und für Ihre Einblicke.
Ja, ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Ich bin gespannt, ob wirklich irgendwann viele Wohnungsanzeigen für die Schildergasse auftauchen. Und natürlich, ob die Rodenkirchener Brücke irgendwann ein grüner, großer Park wird. Wir hoffen, das Gespräch mit Oliver Kerl hat Ihnen einige interessante Einblicke gebracht. Wir freuen uns immer über Kritik und Feedback zu unserem Gespräch und natürlich auch über Ihre Anregungen und Ideen. Das Ganze gerne per Mail an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Mein Kollege Stefan Merks begrüßt nächste Woche hier an dieser Stelle Birgit Wädchen. Die Kölner Wirtschaftsjournalistin ist Chefredakteurin des Magazins Courage und Expertin für Frauenfinanzen. Es geht im Gespräch ums Magazin machen, um Missverständnisse bei der Geldanlage und auch um Feminismus. Das alles nächste Woche bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.